Ja, Wolfgang Tacher hat schon gesagt, es geht in diesen nächsten drei Gottesdiensten um Themen der Reformation. Wir haben ja übermorgen Reformationstag. Wir haben keinen Gottesdienst übermorgen hier. Nächstes Jahr wird das anders sein. Da werden wir am 31.10. einen ökumenischen Gottesdienst haben in Uetersen. Übermorgen ist das nicht so, sondern ich habe mich entschieden, drei Sonntage mit drei Themen zu machen, die was mit der Reformation zu tun haben, die zur DNA der Reformation gehören. Das ist Freiheit, das ist Mut und das ist heute Gnade. Gnade, Rüdiger, Gnade. Ich möchte aber, bevor wir in dieses Thema Gnade einsteigen, möchte ich gerne starten mit einem anderen Bild beziehungsweise einem anderen Gedanken, mit dem Gedanken der letzten Worte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn Menschen immer das letzte Wort haben wollen. Ich kenne so Menschen und manchmal sagt man mir auch nach, ich wolle gern das letzte Wort haben. Finde ich gar nicht. Ich finde auch nicht, dass ich viel rede, meine Frau sagt schon. Ja, aber vielleicht kennt ihr Menschen, die immer gern das letzte Wort haben und das ist nervig. Die kommen dominant rüber und mit den Menschen ist man nicht so gern zusammen, weil die wirken rechthaberisch. Immer das letzte Wort zu haben, ist nicht unbedingt angenehm. Andererseits ist es manchmal nötig, ein letztes Wort. Ja, wenn man Entscheidungen treffen muss. Wir sind in dem Bauprozess. Wir überlegen, wir beraten. Es gibt den Bauausschuss, es gibt Teilbereiche, es gibt Gemeindeforen, wo wir miteinander reden und ringen. Wie soll das werden mit dem Anbau, mit dem Umbau, mit der Modernisierung? Wie soll das werden? Und dann werden wir uns beratschlagen, aber irgendwann muss jemand entscheiden. Irgendwann muss das letzte Wort gesprochen werden. Natürlich im Dialog. Aber irgendwann gibt es Entscheidungen und die, da werden wahrscheinlich nicht alle mit allem einverstanden sein. Aber Leitung bedeutet auch mal ein letztes Wort zu sprechen. Letzte Worte können wichtig sein. Ich habe schon an so manchem Sterbebett gesessen, in den letzten Stunden, wenn Menschen ihr Leben abgegeben haben. Und diese, wenn Menschen dann noch reden können, dann sind diese letzten Worte relevante Worte. Wenn man noch wenige Atemzüge hat, dann plaudert man nicht irgendwas, sondern dann sagt man Relevantes, Wesentliches. Letzte Worte haben oft Bedeutung. Oder wenn ich eine Mail schreibe oder einen Brief, dann achte ich genau darauf, vor allem wenn, wenn der Inhalt ein bisschen heikel ist, mit welchen letzten Worten ende ich denn? Wie geht der Brief denn zu Ende? Wie geht die Mail zu Ende? Denn das kann dem Ganzen den Ton geben, dem Stil. Letzte Worte haben Gewicht. Was hat das nun mit dem Thema Gnade zu tun? Ich will es euch gerne entfalten. Es ist ja die Frage, wie Gott eigentlich ist. Ja, was ist Gott für ein Gott? Was für Eigenschaften hat Gott? Und wenn man Menschen fragen würde, religiöse Menschen würden die sagen, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, Gott steht über den Dingen, Gott hat alles im Griff, Gott hat alles im Blick, Gott ist auch nicht irgendwie wankelmütig, Gott ist ja Gott. Der ist ja nicht wie wir Menschen, das ist mal so, Gott ist immer klar, der hat eine Meinung und das ist so. Da muss ich euch enttäuschen, denn ein Blick in die Bibel und gerade in das Alte Testament, in die hebräische Bibel, zeigt, dass Gott anders ist, dass Gott ein Gott ist, wo Bewegung drin ist in seinem Herzen, der nicht immer sicher ist, wie soll ich mit den Menschen umgehen, der sich fragt, ist das der richtige Weg, ist das der richtige Weg, wo man manchmal das Gefühl hat, Gott ist irgendwie launisch. Auf jeden Fall ist Gott nicht immer entschieden. Und das, finde ich, kann unser Gottesbild in Frage stellen und ich finde es spannend. Ich finde es spannend, an einen Gott zu glauben, der nicht über den Dingen steht, sondern der sich mit hineinnehmen lässt in unsere spannungsreiche Welt und der bewegt wird davon. Ich will euch das jetzt gleich entfalten anhand des Propheten Micha. Der Prophet Micha aus dem Alten Testament ist vielen nicht so bekannt. Ein kleiner Prophet, 7 Kapitel. Micha wirkte im 8. Jahrhundert vor Christus im Südreich, also Israel war eingeteilt in das Nordreich, in das Südreich. Südreich war da, wo Jerusalem ist. Und da wirkte Micha. Und wenn man sich dieses Micha-Buch anschaut, dann wechselt es immer ab Worte der Liebe und der Ermutigung von Gott und Worte der Strenge, der Ermahnung, des Gerichtes. Und dann wieder Worte der Ermutigung und der Verheißung. Ja, ich schicke euch den Retter, der wird aus Bethlehem kommen. Und dann wieder Worte, die streng sind und wo Gott sagt, das kann so nicht weitergehen. Und man weiß gar nicht, wo ist man eigentlich dran bei diesem Gott, wenn man das Micha-Buch liest. Mal so, mal so. Und da habe ich mich gefragt, was hat denn das letzte Wort? Wer hat denn das letzte Wort? Was ist denn Gottes abschließendes Wort in diesem Micha-Buch? Und auch über unserem Leben, über deinem Leben. Was ist Gottes letztes Wort? Oder können wir uns nicht darauf verlassen, dass Gott eine Linie durchsetzen wird? Und da habe ich mal auf die letzten Worte geschaut im Micha-Buch, wie das Micha-Buch endet. Und diese letzten Worte Gottes im Micha-Buch sind jetzt auch der Predigtext, den ich jetzt vorlesen werde, auch aus der Basisbibel. So endet das Micha-Buch nach dem ganzen Hin und Her. Gibt es einen Gott, der so handelt wie du, der Schuld vergibt und Fehler nicht anrechnet? Tut er es nicht für den Rest seines Eigentums? Ja, er hält nicht immer fest an seinem Zorn, denn die Güte liegt ihm mehr am Herzen. Er wird wieder Erbarmen mit uns haben. Er wird unsere Schuld zertreten und alle unsere Vergehen tief im Meer versenken. Ja, du wirst Jakob die Treue halten und Abraham mit Güte begegnen. So hast du es unseren Vorfahren geschworen, und zwar von Anfang an. Soweit dieser Text. Ich finde, das ist ein Hammertext. Und zwar möchte ich diesen Text so überschreiben: Das letzte Wort hat die Gnade. Am Ende steht die Gnade, die Barmherzigkeit, die Güte Gottes und eben nicht die Drohung. Nicht, ich will euch nochmal was ins Stammbuch schreiben, sondern Gottes letztes Wort ist die Gnade. Über dieser wankelmütigen Situation, über dieser bewegten Geschichte Israels ist Gottes letztes Wort die Gnade. Ich möchte jetzt mit euch in diesen Text ein bisschen reingehen, mit euch anschauen, was wir da finden. Das ist spannend. Wir beginnen mit einer Frage, oder der Text beginnt mit einer Frage: Wo ist solch ein Gott so wie du? So, das ist keine neutrale Frage. Der will jetzt hier keine Theologie betreiben und sammelt jetzt so nach dem Motto, wie denkt ihr über Gott? Das ist eine rhetorische Frage. Wo ist solch ein Gott so wie du? Da klingt Begeisterung, da klingt Staunen raus. Micha sagt natürlich, es gibt keinen anderen Gott so wie du. Du bist einzigartig. Wo ist solch ein Gott so wie du? Den finden wir nicht nochmal. Über diesen Gott können wir nur staunen. Staunen und Begeisterung, das ist der Stil, mit dem Micha über Gott redet. Wie reden wir über Gott? Theoretisch, abgeklärt, emotional, mit Begeisterung, mit Staunen. Micha macht das mit Staunen. Und die Frage ist jetzt, worüber kann man über Gott staunen? Wenn wir jetzt hier eine Gesprächsrunde hätten, würde ich mit euch darüber ins Gespräch kommen. Es gibt ja viele Gründe, warum man staunen kann. Ja, über diese Schöpfung. Wenn man glaubt, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist, wie reichhaltig, wie bunt die Schöpfung ist. Dass es Musik gibt, dass es Töne gibt, dass es Farben gibt, dass es Gerüche gibt, dass es so eine vielfältige Menschheit gibt und Pflanzenwelt und Tierwelt. Man kann, wenn man ein glaubender Mensch ist, so viel staunen über Gott und über die Schöpfung, über die Welt. Wenn ich zum Beispiel am Meer bin, an meiner Lieblingsinsel Amrum zum Beispiel, und da langlaufe, dann gerate ich immer in einen Anbetungsmodus, weil ich so beeindruckt bin von dem Meer und von dem Rauschen und von den Wellen, dass ich gar nicht anders kann, als Gott zu loben. Spannend ist jetzt, warum ist Micha begeistert von Gott? Nicht wegen den Farben, nicht wegen der Musik, nicht wegen des Meeres. Micha hat einen anderen Grund. Und zwar sagt Micha, wo ist ein Gott, der wie du bist, der die Sünde vergibt? Es geht um Vergebung, es geht um Vergebung von Sünde und Schuld. Und die Propheten des Alten Testamentes hatten klare Vorstellungen, worin die Schuld der Menschen besteht. Wenn wir uns das angucken, Prophet Micha, aber auch Amos, Hosea, Jesaja, worin besteht die Schuld Israels? In der sozialen Ungerechtigkeit, in der Korruption, in der Gier des Kapitalismus, in der Ausbeutung von Migrantinnen und Migranten. Das sind alles gesellschaftspolitische Dinge, die Propheten ankreiden. Ökologische Geschichten, vielleicht damals noch nicht, aber sozialpolitische Themen hatten die auf Lager. Das waren deren Themen. Religiöse auch, ja, Götzendienst und so. Aber gerade die Propheten des Alten Testamentes hatten gesellschaftspolitische Themen, die sie angegriffen haben. Und diese Schuld und dieses Vergehen Israels sieht Micha vor Augen. Ich habe mich gefragt, was würde eigentlich Micha heute nennen? Welche Schuld würde er uns ins Stammbuch schreiben oder vor Augen halten? Ein paar Sachen kann ich mir da vorstellen. Schon der verantwortungslose Umgang mit der Natur. Die Ausbeutung über Jahrhunderte. Und jetzt kriegen wir so ein bisschen die Quittung durch die Klimakrise. Ich glaube, das wäre ein prophetisches Wort gegen unseren Umgang mit der Schöpfung. Ich glaube, auch heute würden Propheten kritisch sein mit dem Kapitalismus, ja, mit der Schere zwischen Arm und Reich, die Gier nach Geld, nach Ansehen, nach Macht, die Wissenschaftsgläubigkeit. Alles, was Wissenschaft beweisen kann, ist wahr. Und natürlich auch persönliche Schuld. Ich habe in meinem Leben viel persönliche Schuld, die mich von Gott trennt, die mich von Menschen trennt. Ich bin 48, da sammelt sich schon ein bisschen was an. Wie ist es bei dir? Persönliche Schuld, persönliche Sünde, die dich von anderen trennt, die dich entfremdet von dir selbst und von Gott. Es gibt Schuld, es gibt Sünde, das ist für die Propheten klar. Und jetzt sagt Micha, du bist ein Gott, der die Sünde vergibt. Und das ist sein Punkt. Gott hat sich dagegen entschieden, uns auf unsere Schuld festzunageln. Er hat sich dagegen entschieden, sein Recht durchzusetzen. Gott könnte ja sagen, das hat er schon mal versucht bei Mose, die Menschen, das funktioniert nicht so richtig, ja, die sind schuldig und so, die leben nicht mit mir. Also vernichte ich sie alle, Reset, Neustart, hat er mal Mose angeboten, ja. Aber das macht Gott nicht. Gott verzichtet auf sein Recht. Gott verzichtet darauf, sein Recht und seine Gerechtigkeit und seine Maßstäbe umzusetzen. Wir haben es eben gesungen in dem Lied, das Wolfgang Tacher ausgesucht hat. Die Gnade hat über Gericht triumphiert. Gott hat gesagt, ich möchte gnädig sein. Und ich möchte das Gericht, das angemessen wäre, nicht umsetzen. Ich möchte mich für Gnade entscheiden. Und dann gibt es einen Text, das ist für mich der Text des Alten Testamentes überhaupt. Ist für viele unbekannt. Ich finde, das ist ein heiliger Text. Es gibt ja viele tolle Texte. Das ist der Text, den wir eben gehört haben aus Hosea 11. Hosea, auch ein Prophet. Und in diesem Text zeigt Gott uns sein Herz und er zeigt, wie er ringt in sich selber, wie er mit Israel umgehen soll, wie er mit uns Menschen umgehen soll. Ich will nicht den ganzen Text nochmal lesen, aber Teile. Ne, da sagt Gott erstmal, ich habe mein Volk geliebt. Ich habe es auf den Armen getragen. Ich habe es freundlich behandelt. Ich war liebevoll. Und dann merkt man, dass Gott verletzt wird. Sie sind von mir weggelaufen. Sie haben meine Liebe mit Füßen getreten. Ja, sie haben mich verletzt. Ich habe viel investiert als Vater in die Kinder. Und sie haben mich verletzt. Sie sind weggelaufen und sie haben meine Liebe mit Füßen getreten. Und dann sagt Gott, ich werde sie aufgeben. Ja, ich kann nichts mehr mit ihnen anfangen. Ich werde sie aufgeben. Und dann kippt die Stimmung in diesem Kapitel, dann kippt das Denken in Gottes Herz und sagt Gott nämlich plötzlich, oh nein, das kann ich nicht. Ich kann meine Menschen nicht aufgeben. Ich kann meine Menschen nicht zugrunde gehen lassen. Ich liebe sie viel zu sehr. Ja, das stimmt. Ich habe alles investiert und sie sind von mir weggelaufen und sie haben viel Schuld auf sich geladen, aber ich kann sie nicht vernichten. Meine Liebe ist größer. Meine Menschenzugewandtheit ist größer. Meine Menschenfreundlichkeit ist größer. Ich kann es nicht. Und man merkt, wenn man diesen Text gründlich liest, wie das wirklich kippt. Wie Gott klar ist und wie er dann auf einmal sagt, nee, es geht nicht. Ich kann es nicht. Ich kann nicht das, was ich tun müsste, wenn ich gerecht wäre, nämlich vernichten und richten. Ich kann es nicht, weil ich sie liebe. Ich entscheide mich für die Güte. Ich entscheide mich für die Großzügigkeit. Ich entscheide mich für die Menschenfreundlichkeit. Und was ist das für ein Gott, bei dem so viel Leben im Herzen ist, der so bewegt wird von dir und von mir, der nicht schon alles klar hat in seinem Himmel, sondern der dich sieht und der mich sieht und der die Menschen sieht und der sich bewegen lässt, und er sich umentscheidet zu unseren Gunsten. Also du musst keine Sorge haben, dass Gott jetzt morgen auf die Idee kommen könnte, er würde dich nicht mehr mögen. Immer wenn Gott sich umentschieden hat in der Bibel, dann immer zugunsten der Menschen und nie zu deren Nachteil. Und ich finde dieses Gottesbild viel sympathischer als ein Gott, der über den Dingen steht, der schon immer alles weiß, immer alles geplant hat. Das ist langweilig, das entspricht auch nicht dem Leben. Das ist ein wirklich lebendiger Gott. Und dann heißt es am Ende, du Gott, beziehungsweise es kommt erst noch ein Bild, er wird unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Was verklappen wir alles in die Meere, in die Tiefen der Ozeane, ja, wie viel Müll. Und hier wird dieses Bild aufgegriffen. Dieses Bild bedeutet, Gott entsorgt unsere Schuld endgültig. Er lagert sie nicht zwischen, ja. Wo man sie wieder hervorholen kann. Wenn Gott Schuld in die Tiefe des Meeres packt, dann kann sie keiner mehr hervorholen. Sie ist faktisch weg. Und dann kommt der letzte Satz. Du, Gott, wirst Jakob die Treue halten und deinem Volk Gnade erweisen, wie du es versprochen hast. Treue. Treue ist ein wichtiges Wort. Und ohne Treue könnten wir unseren Glauben gar nicht leben, wenn wir nicht wüssten, dass Gott treu ist, dass Gott zu uns steht. Wenn wir immer Sorge haben müssten, ja, wer weiß, wie sich Gottes Herz noch entwickelt. Aber zu wissen, Gott ist dir treu, Gott hält an dir fest. Und im Neuen Testament heißt es dann, und auch wenn wir untreu sind, denn das ist ja so, wir sind untreu, wir sind nicht immer verbindlich und korrekt im menschlichen Miteinander und wir sind auch nicht immer verbindlich und korrekt und treu im Blick auf Gott. Und da sagt Gott, auch wenn ihr untreu seid, ich will euch treu sein. Und das ist meine einzige Hoffnung für mein Leben und für euer Leben, dass diese Treue steht. Und diese Treue kann durch nichts weggenommen werden. Und wir als Christen, jetzt kommt auch ein bisschen Neues Testament ins Spiel, ich war sehr stark im Alten Testament, wir als Christen, wir glauben, dass diese Treue und diese Menschenfreundlichkeit Gottes ein Gesicht bekommen hat und einen Namen bekommen hat. Jesus von Nazareth, den wir als Christus glauben, da hat sich Gott festnageln lassen und hat uns am Kreuz gezeigt, das letzte Wort hat die Gnade. Amen. Amen.